Ursache und Wirkung. Zwei Dinge, die wir verstehen und mitarbeiten können. Ein Prozess in der Vergangenheit gilt als Ursache. Die Ursache für das Eintreten der Wirkung. Die meisten von uns sind dazu in der Lage, die Phänomene, die wir sehen, in einer ununterbrochenen Kette von Ursache-Wirkungsereignissen in die Vergangenheit zu extrapolieren. Doch die Kette wäre nicht unendlich. Es muss erst eine Ursache geben, immer. Und die erste Ursache ist immer dasselbe Ereignis. Das Ereignis, welches zur Existenz des Universums führte. Und genau dieses Bild wurde lange Zeit von der Vorstellung des klassischen Urknalls gestützt, welche implizierte, dass das Universum aus einer Singularität hervorging, einem unendlich dichten und heißen Zustand, aus dem Raum und Zeit selbst hervorgegangen sind. Aber wir wissen seit Jahrzehnten, dass der Urknall der Beginn vieler wichtiger Dinge war. Unser Universum, wie wir es kennen, wenn wir es so wollen, aber nicht von Raum und Zeit selbst. Der Urknall war nur ein Effekt und wir glauben zu wissen, was ihn verursacht hat. Und es wirft immer wieder dieselbe Frage auf, ob das Universum überhaupt einen Anfang hatte. Und die Antwort lautet bisher, dass wir uns nicht sicher sind. Der Urknall war ursprünglich eine Idee, die versuchte, das von uns beobachtete Universum anhand von zwei Beweisen zu erklären. Die nachgewiesene Gültigkeit unserer aktuellen Gravitationstheorie, der allgemeinen Relativitätstheorie und die beobachtete Tatsache, dass je weiter eine Galaxie im Durchschnitt von uns entfernt war, desto mehr schien ihr Licht rot verschoben, bevor es unsere Augen erreichte. Es zeigte sich, dass die allgemeine Relativitätstheorie fast unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung in der Welt bestimmte unvermeidliche Konsequenzen mit sich brachte. Eine davon war, dass das Universum nicht gleichmäßig mit Materie gefüllt sein und stabil bleiben konnte. Ein statisches, mit Materie gefülltes Universum würde unweigerlich in ein schwarzes Loch kollabieren. Eine zweite war, dass ein Universum, das nicht nur mit Materie, sondern mit jeder Art von Energie gleichmäßig gefüllt war, sich gemäß einem bestimmten Satz physikalischer Regeln entweder ausdehnen oder zusammenziehen würde. Und drittens, dass wenn sich das Universum ausdehnt oder zusammenzieht, sich auch die Wellenlänge aller Wellen um genau den gleichen proportionalen Betrag ausdehnen oder zusammenziehen würde. Das Zusammenfügen dieser Information führte zu einer phänomenalen Möglichkeit. Je weiter ein Objekt von uns entfernt ist, desto länger braucht das Licht, das es aussendet, um unsere Augen zu erreichen. Wenn sich dieses Universum beim Durchlaufen des Lichts ausdehnt, dann verlängert sich die Wellenlänge des Lichts aufgrund der Ausdehnung des Universums. Die logische Konsequenz daraus ist, dass je weiter wir wegschauen, desto weiter sehen wir in der Zeit zurück. Das Prinzip ist zusammengekoppelt mit dem Gewebe des Universums, welches sich ausdehnt. In den größten Entfernungen von allen sehen wir das Universum so, wie es war, früher in der Zeit. Damals, als es kleiner, dichter und schneller expandierte und als es in einem gleichmäßigeren, weniger klumpigen Zustand war. Der erste, der dies erkannte, war ein belgischer Theologe, katholischer Priester und Astrophysiker, Georges Lemaître, im Jahr 1927. Er stellte einige frühe Entfernungsbestimmungsdaten von Edwin Hubble mit Vesto Slifers spektroskopischen Beobachtungen zusammen, die das rot verschobene Licht entfernter Galaxien zeigten und kam zu dem Schluss, dass das Universum sich heute ausdehnt. Wenn es heute kühler, größer und weniger dicht wird, dann muss es früher heißer, kleiner und dichter gewesen sein. Lemaître extrapolierte dies sofort, soweit er konnte, auf unendliche Temperaturen und Dichten und eine unendlich kleine Größe. Er nannte diesen Anfangszustand das Uratom. Und stellte fest, dass Raum und Zeit ganz am Anfang aus einem Zustand der Nicht-Existenz, aus einer Singularität hervorgegangen sein könnten. Doch es stellte sich raus, dies war nicht ganz richtig. Erst in den 1940er Jahren deckte Georgi Gamow die wichtigsten Vorhersagen eines Urknallszenarios auf, die eintreffen müssen. Es würde im Laufe der Zeit ein wachsendes kosmisches Netz geben, dem eine frühe Ära ohne Galaxie oder Sterne vorausging. Ein dunkles Zeitalter des Universums. Dass das Universum vor den dunklen Zeiten so heiß gewesen wäre, dass sich keine neutralen Atome bilden konnten, Und wenn sich das Universum also ausreichend abkühlt, sollten wir den übrig gebliebenen Strahlungshintergrund jetzt nur noch wenige Grad über dem absoluten Nullpunkt messen können. Und die letzte Vorhersage, dass schon vorher die Temperaturen und Dichten die Kernfusion hätten zulassen müssen. Es gab einige Signaturen, die damals auf die Vorhersagen hingedeutet haben, doch erst Mitte der 60er Jahre, als die Bell Labs Wissenschaftler Arno Penzias und Bob Wilson entdeckten, dass der gesamte Himmel eine Strahlungstemperatur von ungefähr 3 Kelvin besitzt. Diese Strahlung wird heute als kosmischer Mikrowellenhintergrund bezeichnet. Die Beweise für den Urknall nahmen in den 60er und 70er Jahren zu, aber zugleich tauchten auch einige Rätsel auf. In der Wissenschaft hat ein Rätsel nicht immer die Form, wir haben das gesehen, was wir nicht erwartet haben und können es nicht erklären, sondern manchmal die umgekehrte Form. Wir haben etwas berechnet, von dem wir erwarten, dass es da sein sollte. Aber als wir nachgesehen haben, war es nicht da. Und es gibt 3 davon, 3 große Rätsel, die eine Antwort verlangen. Wenn das Universum in der Vergangenheit extrem heiß gewesen ist, sollten noch hochenergetische Relikte aus diesem sehr frühen Zustand in unserem Universum verbleiben, aber es wurden keine beobachtet. Wenn das Universum von einem extrem heißen, dichten Zustand ausgegangen ist, sollte es eine Obergrenze für die Größe der Strukturen und die Einheitlichkeitsskala im Universum geben, aber die beobachteten Skalen beider sind größer als die vorhergesagten Grenzen. Unter der Annahme, dass das Universum mit einer bestimmten Dichte und einer bestimmten Expansionsrate entstanden ist, müssen sich diese Raten perfekt ausgleichen, um zu verhindern, dass das Universum entweder sofort wieder zusammenbricht oder sich in die leere Unendlichkeit ausdehnt. Aber es gibt keine Erklärung für dieses perfekte Gleichgewicht. Wenn wir solche Probleme in Zusammenhang mit unseren Rätseln haben, gibt es nur 2 vernünftige Möglichkeiten, das rechtzufertigen. Eine ist, sich auf die Anfangsbedingungen zu berufen. Das Universum wurde einfach mit den Eigenschaften, die wir beobachten, geboren und es gibt keine weitere Erklärung. Das heißt, wir akzeptieren das, es ist einfach so. Und manchmal ist es okay. Wie im Fall unseres Sonnensystems. Genau wie alle der 10 hoch 24 Sternsysteme im beobachtbaren Universum wurde unseres mit einem Stern, welcher durch Staub und Gas geboren wurde, der dann Planeten, Asteroiden und gefrorene, eisige äußere Körper hervorbrachte. Was zu dem System führte, das uns bekannt ist. Dieser Ansatz beruht jedoch darauf, dass es eine große Anzahl möglicher Ereignisse gibt, die alle ihre eigenen Wahrscheinlichkeiten haben und eine große Anzahl von Chancen für das Eintreten dieser Ereignisse. Der andere Ansatz ist allerdings interessanter. Nach einem Mechanismus zu suchen, der die von uns beobachteten Anfangsbedingungen aufbaut und hervorruft. Ein solcher Mechanismus muss sich der dreifachen Herausforderung stellen, alle Erfolge der Theorie zu reproduzieren, die es versucht zu ersetzen. Es muss automatisch all unsere Probleme, unsere Rätsel lösen, die die vorherrschende Theorie der Singularität nicht kann. Und genau das versucht die kosmische Inflation zu lösen. Die Inflation wurde von Alan Guth und anderen, darunter Alexei Starobinsky, Andrei Linde, Paul Steinhardt und Andy Albrecht. Die Wissenschaftler postulierten, dass es vor dem heißen Urknall eine Epoche im Universum gab, in der sich der Weltraum anders ausdehnte als heute. In einem Universum voller Zeug ist die Expansionsrate direkt proportional zur Energiedichte dieses Zeugs, was auch immer dieses Zeug sein mag. Das heißt, wenn unser Universum gefüllt ist mit Materie, denn die Expansionsrate sinkt mit zunehmendem Volumen des Universums aus folgendem Grund. Da die Energiedichte der Materie die Anzahl der Teilchen dividiert durch das von ihnen eingenommene Volumen ist. Bei der Strahlung sinkt die Expansionsrate im Vergleich zur Materie zusätzlich, da die Energiedichte der Strahlung die Anzahl der Teilchen dividiert durch ihr eingenommenes Volumen dividiert durch ihre Wellenlänge, die sich mit der Expansion des Universums ausdehnt ist. Oder ein dem Raum inhärentes Quantenfeld. Denn dann bleiben sowohl die Expansionsrate als auch die Energiedichte konstant, da sich der Raum und die darin vorhandenen Felder nicht verdünnen können, wenn sich das Universum ausdehnt. Das war die große Idee hinter der Inflation, dass das Universum von einer dem Weltraum innewohnenden Energieform dominiert wurde. Dass es eine Periode exponentieller Expansion durchmachte und das als das Quantenfeld hinter der Inflation in Materie und Strahlung zerfiel. In dem Moment erreichte die Inflation ein Ende. Das Universum wurde wieder aufgeheizt und die Ereignisse, die wir mit dem heißen Urknall in Verbindung bringen, traten auf. Diese mögliche Lösung für den Urknall ist brillant, aber würde sie funktionieren? Es verlangt nach umfangreicher theoretischer Arbeit, um Guts ursprüngliche vielversprechende Idee zu modifizieren, bis sie die Erfolge des Urknalls reproduzieren könne. Es war sofort klar, wie es die Monopol-, Horizont- und Flachheitsprobleme löste. Das Universum erreichte am Ende der Inflation eine maximale Temperatur, wodurch die Probleme der hochenergetischen Relikte des Monopolsproblems verhindert wurden. Das Universum hatte eine größere Gleichförmigkeit und Struktur als erwartet, weil die Inflation verschiedene Regionen des Weltraums ausdehnte, auf weit größeren Skalen als der traditionelle nicht-inflationäre kosmische Horizont. Und das Universum ist heute flach, weil die Dynamik der Inflation sowohl die anfängliche Energiedichte als auch die anfängliche Expansionsrate bestimmt. Und wir sind hier nicht mal fertig, denn darüber hinaus wurden 4 neue Vorhersagen bezüglich der kosmischen Inflation gemacht. Vorhersagen, die während der letzten 30 Jahre getestet wurden. Das Universum erreicht eine maximale Temperatur, dessen Größenordnung unterhalb der Planck-Skala liegt. Das Universum besitzt ein anfängliches Fluktuationsspektrum, bei dem die Fluktuationen auf großen Skalen etwas stärker sind als auf kleinen. Das Universum wird mit Unvollkommenheiten geboren und das Universum sollte Superhorizontfluktuationen aufweisen und eine Struktur auf kosmischen Skalen, die die Entfernung überschreitet, die Licht seit dem Urknall hätte zurücklegen können. Und alle 4 dieser Vorhersagen wurden erfolgreich getestet und bestätigt. Doch woher kommt dann die Inflation? Im Jahr 2003 wurde ein Theorem veröffentlicht. Das zeigte, dass das Aufblasen von Raumzeiten das ist, was wir vergangene zeitähnliche Unvollständigkeit nennen. Was bedeutet, dass Inflation keinen Anfang des Universums beschreiben kann. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass das Universum einen nicht-inflationären Anfang hatte. Es impliziert nur, dass Inflation, wenn sie kein ewiger Zustand war, aus einem früheren Zustand hervorgegangen sein muss, der nur vielleicht einen Anfang hatte. Wenn Inflation aus einem bereits existierenden Zustand hervorgegangen ist, wie sah dieser Zustand aus? Nach den Regeln der Quantenfeldtheorie könnte sie aus einer nicht-inflationären Raumzeit mit einem Zustand entstanden sein, der einem Bunch-Davis-Vakuum sehr ähnlich ist. Und dann den inflationären Zustand hervorgebracht haben könnte, der den heißen Urknall im Endeffekt auslöste. Der Bunch-Davis-Zustand ist der Nullteilchenzustand, wie er von einem geodätischen Beobachter gesehen wird, das heißt einem Beobachter, der sich im expandierenden Zustand im freien Fall befindet. Der Zustand erklärt den Ursprung kosmologischer Störungsfluktuationen in inflationären Modellen. Ein Alpha-Vakua, aber dazu mehr in einer anderen Episode. Sowohl experimentell als auch beobachtend sind uns hier in unserem sichtbaren Universum jedoch keine Informationen zugänglich, die es uns erlauben würden festzustellen, wie die Inflation entstanden ist oder ob sie überhaupt entstanden ist. Tatsächlich kann die Inflation aufgrund der unerbittlichen Expansion des Universums während einer Inflation auf allen Seiten eine Region so klein wie die Plancklänge einnehmen, die kleinstmögliche Größe, bei der die Physik immer noch irgendwie Sinn macht. Und diese Region wird größer gedehnt als das derzeit beobachtbare Universum in weniger als 10 bis 32 Sekunden. Dieser letzte Sekundenbruchteil der Inflation ist das einzige Intervall, das sich irgendwie in unser Universum einprägen lassen kann. Alles, was vorher passiert ist, einschließlich früherer Inflationsphasen oder den Beginn der Inflation, wenn es überhaupt einen gab, oder was auch immer zuvor geschah, wurde durch die Dynamik der Inflation selbst aus unserem Universum gelöscht. Der Urknall war nicht der Anfang von Zeit und Raum und die kosmische Inflation, die ihm vorausging, kann auch nicht der Anfang sein. Wir sind an einem Punkt angekommen, indem wir eine simple Frage nicht beantworten können. Wie hat alles angefangen? Ursache und Wirkung. Zwei Dinge, die wir verstehen und mitarbeiten können sollten. Ein Prozess in der Vergangenheit gilt als Ursache, die Ursache für das Eintreten der Wirkung. Die meisten von uns sind durchaus in der Lage, die Phänomene, die wir sehen, in einer ununterbrochenen Kette von Ursache-Wirkungsereignissen in die Vergangenheit zu extrapolieren. Das, was du gerade hörst und siehst, ist der Urknall. Und ich werde in diesem Video erklären, wie das möglich ist. Eine der wildesten Vorhersagen des Urknalls besagt, dass das heutige Universum aus einem frühen heißen und dichten Zustand entstanden ist. Daraus wiederum, als sich alles abgekühlt hat, entstand ein energiearmes Strahlungsbad, das den gesamten Raum durchdringt. Wenn man berechnet, wie groß die Wellenlänge dieser energiearmen Strahlung heute, viele Milliarden Jahre später sein müsste, stellt sich heraus, dass sie genau richtig ist, um mit einer alten Fernsehantenne zu interagieren. Um zu verstehen, wie dies funktioniert, müssen wir wissen, was der kosmische Mikrowellenhintergrund ist. Wenn wir das Universum heute untersuchen, stellen wir fest, dass es mit Galaxien gefüllt ist. Nach den besten modernen Schätzungen gibt es etwa 2 Billionen von ihnen, die wir beobachten können. Die Galaxien in der Nähe sehen unsere sehr ähnlich, denn sie sind auch mit Sternen gefüllt, die den Sternen unserer Galaxie sehr ähnlich sind. Und dies würden wir ja auch irgendwie erwarten, wenn die Physik, die diese anderen Galaxien regiert, die gleiche wäre wie die in unserer. Ihre Atome würden denselben Quantenregeln gehorchen wie die Atome in unserer Milchstraße. Allerdings gibt es einen kleinen Unterschied in dem Licht, das wir empfangen. Anstelle der gleichen atomaren Spektrallinien, die wir hier bei uns finden, weist das Licht der Sterne in anderen Galaxien verschobene atomare Übergänge auf. Diese Verschiebungen sind für jede einzelne Galaxie einzigartig, aber sie folgen alle einem bestimmten Muster. Je weiter eine Galaxie entfernt ist, desto stärker sind ihre Spektrallinien in den roten Bereich des Spektrums verschoben. Je weiter wir schauen, desto größer sind diese Verschiebungen. Obwohl es viele mögliche Erklärungen für diese Beobachtung gibt, würden verschiedene Ideen zu unterschiedlichen beobachtbaren Signaturen führen. Das Licht könnte an der dazwischenliegenden Materie gesteuert werden, wodurch es zwar röter, aber auch unschärfer wird. Und dennoch erscheinen weit entfernte Galaxien genauso scharf wie nahegelegene. Oder das Licht könnte verschoben sein, weil diese Galaxien sich von einer riesigen Explosion... Ich versuche jetzt seit 10 Minuten das Wort Explosion vernünftig auszusprechen und ich krieg's nicht hin. Okay, das Licht könnte verschoben sein, weil diese Galaxien sich von einer riesigen Explosion wegbewegen. Aber wenn das der Fall ist, wären sie umso spärlicher, je weiter wir uns entfernen, obwohl die Dichte des Universums konstant bleibt. Das heißt, wäre es eine Explosion, hätten wir viel weniger Galaxien in der Entfernung gesehen. Aber das stimmt nicht, die sind nämlich ziemlich homogen verteilt. Oder, das ist die dritte und letzte Variante, das Raumgefüge selbst dehnt sich aus, so dass sich das Licht bei weiter entfernten Galaxien auf seinem Weg durch das sich ausdehnende Universum einfach um einen größeren Betrag verschiebt. Dieser letzte Punkt stimmte in spektakulärer Weise mit unseren Beobachtungen überein und half uns zu verstehen, dass es das Raumgefüge selbst ist, das sich mit der Zeit ausdehnt. Also um das zusammenzufassen, der Grund dafür, dass das Licht röter erscheint, je weiter wir wegschauen, ist die Tatsache, dass sich das Universum im Laufe der Zeit ausgedehnt hat und das Licht in diesem Universum durch die Ausdehnung in seiner Wellenlänge gestreckt wird. Je länger das Licht unterwegs war, desto größer ist die Rotverschiebung aufgrund der Expansion. Wenn wir uns also in der Zeit vorwärts bewegen, verschiebt sich das emittierte Licht zu größeren Wellenlängen, die niedrige Temperaturen und geringe Energien haben. Das bedeutet aber, dass wir, wenn wir das Universum auf die umgekehrte Weise betrachten, indem wir uns vorstellen, wie es weiter zurück in der Zeit war, Licht mit kleineren Wellenlängen, höheren Temperaturen und größeren Energien sehen würden. Je weiter zurück man extrapoliert, desto heißer und energiereicher sollte diese Strahlung werden. Und als dies klar wurde, begannen Wissenschaftler diese Eigenschaft immer weiter zurück zu extrapolieren, bis eine kritische Schwelle von einigen tausend Kelvin erreicht war. An diesem Punkt, so die Überlegung, wäre die vorhandene Strahlung energiereich genug, dass einige der einzelnen Photonen neutrale Wasserstoffatome ionisieren könnten, den Baustein von Sternen und den primären Inhalt unseres Universums. Es war eine extreme Strahlung, die das frühere Universum gefüllt hat. Diese Strahlung wäre heute nur wenige Grad über dem absoluten Nullpunkt, da sich das Universum zu dieser Zeit um einen Faktor von mehreren hundert bis einigen tausend ausgedehnt haben muss. Und sie sollte heute noch als Hintergrundstrahlung aus allen Richtungen des Weltraums, manchmal ist es wirklich schwierig, die simpelsten Wörter, mit der kein Mensch im Alltag ein Problem hat, wirklich auszusprechen. Nochmal. Sie sollte auch heute noch als Hintergrundstrahlung aus allen Richtungen des Weltraums auf uns einwirken. Zudem sollte sie irgendwo im Bereich der Mikrowellen und Radiofrequenzen nachweisbar sein. Denn denkt dran, das Licht, das wir kennen, viel mehr als nur der sichtbare Anteil, für den unsere Augen empfindlich sind, ist. Licht gibt es in Vielzahl, wirklich in einer Vielzahl von Wellenlängen, Frequenzen und Energien. Und ein sich ausdehnendes Universum zerstört das Licht nicht, sondern verlagert es lediglich zu längeren Wellenlängen. Es dehnt sich nur aus. Was vor Milliarden von Jahren ultraviolettes, sichtbares und infrarotes Licht war, wird durch die Ausdehnung des Weltraums zu Mikrowellen- und Radiolicht. Aber wir kommen gleich dazu. Zwei Wissenschaftler setzten nämlich in den 60er Jahren ein neues Gerät ein, eine riesige, hochempfindliche Radioantenne, und scheiterten immer wieder bei der Kalibrierung. Irgendwas stimmte hier nicht. Es war ein Störgeräusch. Während die Signale von der Sonne und von der galaktischen Ebene kamen, gab es ein omnidirektionales Rauschen. Das heißt, dieses Rauschen kam von überall. Dieses Rauschen konnten sie einfach nicht loswerden. Es war kalt, es war überall. Und es handelte sich nicht um einen Kalibrierungsfehler. Irgendwann wurde ihnen klar, worum es sich hier handelte. Es war das Restglühen des Urknalls. Daraufhin maßen die Wissenschaftler die gesamte Strahlung, die mit diesem kosmischen Mikrowellenhintergrundsignal verbunden ist, und stellten fest, dass sie tatsächlich mit dem Vorhersagen des Urknalls übereinstimmte. Sie erstreckte sich sowohl auf den Mikrowellen- als auch auf den Radiobereich des Spektrums und war im gesamten Universum mit einer Genauigkeit von mehr als 99% gleichmäßig. Diese Strahlung, die den Urknall bestätigt und uns veranlasst, alle Alternativen über Bord zu werfen, kann bei dir zu Hause mit ein paar Hilfsmitteln gesehen und gehört werden. Und dies geht an alle, die in meinen Kommentaren so selbstsicher, so selbstbewusst schreiben: Nein, den Urknall gab es nie, als wären sie direkt dabei gewesen. Diese lächerliche Selbstsicherheit amüsiert mich jedes Mal. Bemerkenswerterweise tauchte in den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg ein einfaches, aber allgegenwärtiges Gerät in den Haushalten der ganzen Welt auf, aber insbesondere in den Vereinigten Staaten und Großbritannien: der Fernseher. Die Funktionsweise eines Fernsehers ist relativ einfach. Eine starke elektromagnetische Welle wird von einem Turm gesendet, wo sie von einer richtig dimensionierten und in die richtige Richtung ausgerichteten Antenne empfangen werden kann. Diese Welle ist mit zusätzlichen Signalen überlagert, die verschlüsselten Audio- und Bildinformationen entsprechen. Durch den Empfang dieser Informationen und ihre Umwandlung in das richtige Format, Lautsprecher für die Tonerzeugung und Kathodenstrahlen für die Lichterzeugung, so konnten wir zum ersten Mal Rundfunkprogramme direkt in unseren eigenen vier Wänden empfangen und genießen. Die verschiedenen Kanäle strahlten mit unterschiedlichen Wellenlängen aus und boten den Zuschauern durch ein einfaches Drehen eines Schalters mehrere Möglichkeiten. Es sei denn, man drehte das Rad auf Kanal 3 auf. Kanal 3 war, und wenn du ein altes Fernsehgerät ausgraben kannst, ist es immer noch ein einfaches Signal, das uns als Rauschen oder Schnee erscheint. Dieser Schnee und dieses Rauschen, den wir auf unseren Fernsehgeräten dann sehen, stammt aus einer Kombination verschiedener Quellen. Erstens, es ist thermisches Rauschen des Fernsehgeräts und seiner Umgebung. Natürlich kommt auch noch von Menschen verursachte Radioübertragung dazu. Dann haben wir ein wenig Rauschen von der Sonne und vor allem von schwarzen Löchern und alle möglichen anderen gerichteten astrophysikalischen Phänomene wie Pulsare, kosmische Strahlung und viel mehr. Und ja, vollkommen richtig, schwarze Löcher. Ich glaube, ich muss eine Episode dazu machen. Aber wenn man all diese anderen Signale ausblenden würde, bliebe immer noch ein Signal übrig. Es wäre etwa nur 1% des gesamten Rauschens, aber es gäbe keine Möglichkeit, es zu entfernen. Wenn wir den Kanal 03 sehen, stammt 1% dessen, was wir sehen, aus dem übrig gebliebenen Glühen des Urknalls. Wir sehen buchstäblich den kosmischen Mikrowellenhintergrund. Diese geringe Menge an statischem Rauschen lässt sich nicht beseitigen, egal was wir tun. Das Signal stammt aus dem kosmischen Mikrowellenhintergrund selbst. Indem man einfach die verschiedenen Quellen, die für das Rauschen verantwortlich sind, herausfiltert und misst, was übrig bleibt, hätte eigentlich jeder in den 40er Jahren den kosmischen Mikrowellenhintergrund zu Hause nachweisen können und damit den Urknall Jahrzehnte vor den Wissenschaftlern beweisen können. Es ist also keine Frage mehr, wann der Urknall stattgefunden hat oder wann. Die Frage ist eher, wie er ausgelöst wurde und was davor war. Fast jeder von uns hat die Geschichte des Urknalls gehört. Wenn wir jedoch von Laien bis zum Kosmologen bitten, den folgenden Satz zu beenden. Am Anfang gab es... Erhalten wir eine Reihe vollkommen unterschiedlicher Antworten. Eine der häufigsten Antworten ist eine Singularität, die sich auf einen Moment bezieht, in dem die gesamte Materie und Energie im Universum auf einen einzigen Punkt konzentriert war. Die Temperaturen, die Dichte und die Energie des Universums waren unbestimmt und unendlich groß. Dieses Bild ist leider falsch und zudem sehr veraltet. Viele sind sich sicher, dass mit dem Urknall keine Singularität verbunden war. Wenn wir heute auf das Universum schauen, sehen wir, dass es voller Galaxien in alle Richtungen verteilt mit extremen Entfernungen ist. Im Durchschnitt stellen wir auch fest, dass eine Galaxie sich schneller von uns zu entfernen scheint, je weiter sie entfernt ist. Dies liegt jedoch nicht an den tatsächlichen Bewegungen der einzelnen Galaxien durch den Raum. Es liegt an der Tatsache, dass sich das Raumgefüge selbst ausdehnt. Dies war eine Vorhersage, die erstmals 1922 von Alexander Friedmann aus der allgemeinen Relativitätstheorie herausgezerrt und in den 20er Jahren durch die Arbeit von Edwin Hubble und anderen beobachtend bestätigt wurde. Dies bedeutet, dass sich die Materie im Laufe der Zeit ausbreitet und weniger dicht wird, da das Volumen des Universums zunimmt. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, bedeutet dies auch, dass das Universum dichter, heißer und einheitlicher war. Wenn wir immer weiter in der Zeit extrapolieren würden, würden wir so einiges ganz anders sehen. Wir würden in eine Zeit kommen, in der die Gravitation nicht genug Zeit hatte, um Materie in Klumpen zu ziehen, die groß genug sind, um Sterne und Galaxien zu bilden. Wir würden an einen Ort kommen, an dem das Universum so heiß war, dass wir keine neutralen Atome bilden konnten, wo sich Materie, Antimaterie, Paare spontan bilden würden. Und jeder dieser Schritte repräsentiert das Universum, als es jünger, kleiner, dichter und heißer war. Wenn wir weiter extrapolieren, werden diese Dichten und Temperaturen schließlich auf unendliche Werte ansteigen. Da die gesamte Materie und Energie im Universum in einem einzigen Punkt enthalten war, einer Singularität. Oder etwa nicht. Und hey, falls dir das Video gefällt, ein Abo wäre fantastisch. Der heiße Urknall, wie es zuerst angenommen wurde, war nicht nur ein heißer, dichter, expandierender Zustand, sondern stellte er einen Moment dar, in dem die Gesetze der Physik zusammenbrechen. Es war die Geburt von Raum und Zeit. Ein Weg, das gesamte Universum spontan ins Leben zu rufen. Es war der ultimative Schöpfungsakt, die Singularität, die mit dem Urknall verbunden ist. Wenn dies jedoch richtig wäre und das Universum in der Vergangenheit willkürlich hohe Temperaturen erreicht hätte, gäbe es eine Reihe klarer Signaturen dafür, die wir heute beobachten können. Es würde Temperaturschwankungen im übrig gebliebenen Glühen des Urknalls geben, die enorm große Amplituden haben würden. Die Schwankungen, die wir sehen, würden durch die Lichtgeschwindigkeit begrenzt sein. Sie würden nur auf Skalen des kosmischen Horizonts und kleiner erscheinen. Es würden übrig gebliebene, hochenergetische, kosmische Relikte aus früheren Zeiten geben, wie magnetische Monopole. Und doch sind die Temperaturenschwankungen nur ein Teil von 30.000, 1000 Male kleiner, als ein einzelner Urknall vorhersagt. Superhorizontschwankungen oder Urschwankungen sind real, also dichte Schwankungen im frühen Universum, die als Keime aller Strukturen im Universum gelten und werden sowohl von VMAP als auch von Planck zuverlässig bestätigt. Um das nochmal kurz aufzugreifen, für diejenigen, die ein wenig tiefer in der Materie sind, Gemäß dem Inflationsparadigma führte das exponentielle Wachstum des Skalierungsfaktors während der Inflation dazu, dass Quantenfluktuationen des Inflationsfeldes auf mikroskopischen Skalen ausgedehnt wurden und beim Verlassen des Horizonts einfrierten. In den späteren Stadien der Strahlungs- und Materiedominierung traten diese Schwankungen wieder in den Horizont ein und legten so die Ausgangsbedingungen für die Strukturbildung fest. Die statistischen Eigenschaften der Urschwankung können aus Beobachtung von Anisotropien im kosmischen Mikrowellenhintergrund und aus Messungen der Verteilung von Materie, zum Beispiel Rotverschiebungsmessungen von Galaxien, abgeleitet werden. Und die Einschränkung für magnetische Pole und andere Relikte mit ultrahoher Energie sind unglaublich eng. Diese fehlenden Signaturen haben eine enorme Bedeutung. Das Universum hat diese willkürlich hohen Temperaturen nie erreicht. Stattdessen muss es einen Cut-off gegeben haben. Wir können nicht willkürlich weit zurück zu einem heißen und dichten Zustand extrapolieren, der alle Energien erreicht, von denen wir nur so träumen können. Es gibt eine Grenze, wie weit wir gehen können, um unser Universum noch irgendwie realistisch beschreiben zu können. In den frühen 80er Jahren wurde die Theorie aufgestellt, dass unser Universum, bevor es heiß, dicht und expandierend und kühlend und voller Materie und Strahlung war, sich aufblähte. Eine Phase der kosmischen Inflation. Und dies würde bedeuten, dass das Universum gefüllt mit Energie ist, die dem Raum selbst innewohnt, was eine schnelle, exponentielle Expansion verursacht. Das streckt das Universum flach und legt überall die gleichen Eigenschaften fest, mit Quantenfluktuationen kleiner Amplituden, die auf allen Skalen ausgedehnt werden, auch auf Superhorizontskalen. Und dann geht die Inflation zu Ende. Wenn es dies tut, wandelt es diese Energie, die zuvor dem Raum selbst innegewohnt hat, in Materie und Strahlung um, was zum heißen Urknall führt. Aber es führt nicht zu einem willkürlich heißen Urknall, sondern zu einem, der eine maximale Temperatur erreicht, die höchstens 100 Mal kleiner ist als die Skala, in der eine Singularität entstehen könnte. Mit anderen Worten, es führt zu einem heißen Urknall, der aus einem Inflationszustand entsteht, nicht aus einer Singularität. Die Informationen, die in unserem beobachtbaren Universum existieren und auf die wir zugreifen und messen können, entsprechen nur den letzten 10 hoch minus 33 Sekunden der Inflation und allem, was danach kam. Wenn wir die Frage stellen möchten, wie lange die Inflation gedauert hat, haben wir einfach keine Ahnung. Es dauerte mindestens ein bisschen länger als 10 hoch minus 33 Sekunden. Aber ob es ein bisschen länger, viel länger oder unendlich lange war, das wissen wir nicht genau. Ja, okay, es war demnach eine Phase der Inflation, die den Urknall ausgelöst hat und keine Singularität. Und ihr fragt euch sicherlich gerade die eine Frage. Was ist also passiert, dass die Inflation in Gang gesetzt wurde? Es gibt eine enorme Menge an Forschung und Spekulationen darüber, aber niemand weiß es genau. Es gibt keine Beweise, auf die wir bauen können, keine Beobachtungen und keine Experimente, die wir durchführen können. Einige sagen fälschlicherweise etwas Ähnliches wie: Nun, wir hatten eine Urknallsingularität, die das heiße, dichte, expandierende Universum hervorbrachte, bevor wir über Inflation Bescheid wussten, und die Inflation ist nur ein Zwischenschritt. Deshalb geht die Reihenfolge angeblich Singularität, Inflation und dann der heiße Urknall. Es gibt sogar einige berühmte Grafiken von Top-Kosmologen, die dieses Bild veranschaulichen. Das heißt aber nicht, dass dies richtig ist. Und in der Tat gibt es so einige gute Gründe dafür. Eine Sache, die wir mathematisch demonstrieren können, ist, dass es unmöglich ist, dass ein aufblasbarer Zustand aus einer Singularität entsteht. Der Weltraum wächst während der Inflation exponentiell. Denkt mal drüber nach, wie ein Exponential funktioniert. Nach einer gewissen Zeit verdoppelt sich die Größe des Universums. Warten wir doppelt so lange und es verdoppelt sich zweimal, wodurch es viermal so groß wird. Warten wir dreimal so lange, es verdoppelt sich dreimal und es ist achtmal so groß. Und wenn wir 10 oder 100 Mal so lange warten, machen diese Verdopplung das Universum 210 oder 2100 Mal so groß. Das heißt, wenn wir in der Zeit um denselben Betrag oder zweimal oder dreimal oder 10-mal oder 100-mal rückwärts gehen, wäre das Universum kleiner, ja, würde aber niemals eine Größe von 0 erreichen. Ja, ein Achtel oder 2 hoch minus 10 oder 2 hoch minus 100 mal seine ursprüngliche Größe. Aber egal wie weit wir zurückgehen, wir erreichen niemals eine Singularität. Es gibt einen unter Kosmologen bekannten Satz: Der zeigt, dass ein Inflationszustand zeitlich unvollständig ist. Dies bedeutet explizit, dass wenn wir ein Teilchen haben, die in einem aufblasbaren Universum existieren, diese sich schließlich treffen, wenn wir in der Zeit extrapolieren. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es eine Singularität gegeben haben muss, sondern dass die Inflation nicht alles beschreibt, was in der Geschichte des Universums passiert ist, wie seine Geburt. Wir wissen zum Beispiel auch, dass Inflation nicht aus einem singulären Zustand entstehen kann, weil eine Inflationsregion immer von einer endlichen Größe ausgehen muss. Jedes Mal, wenn wir ein Diagramm, einen Artikel oder eine Dokumentation sehen, die über die Urknall-Singularität oder irgendeine Art von Symbiose zwischen Urknall und Singularität vor der Inflation spricht, werden wir ab jetzt wissen, dass es sich um eine veraltete Denkweise handelt. Die Idee einer Singularität flog aus dem Fenster, sobald wir feststellten, dass wir einen anderen Zustand hatten, den der kosmischen Inflation, der dem frühen heißen und dichten Zustand des Urknalls vorausging und ihn einrichtete. Es mag am Anfang von Raum und Zeit eine Singularität gegeben haben, mit der Inflation danach, aber es gibt keine Garantie. In der Wissenschaft gibt es Dinge, die wir testen, messen, vorhersagen und bestätigen oder widerlegen können, wie einen Inflationszustand, der einen heißen Urknall auslöst. Alles andere ist nichts weiter als Spekulation. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück, ca. 13,8 Milliarden Jahre. Big Bang, alles explodiert und unser Universum wird geboren. Sterne, Planeten, Galaxien und Leben entgegen aller Gesetze der Entropie gedeiht in diesem Universum. Aber gehen wir mal ein paar Jahre zurück, ca. 13,8 Milliarden Jahre. Big Bang, es explodiert alles und unser Universum wird geboren. Sterne, Planeten, Galaxien und Leben entgegen aller Gesetze der Entropie gedeiht in diesem Universum. Doch lasst uns mal ein paar Jahre zurückgehen, ca. 13,8 Milliarden Jahre. Big Bang, alles explodiert und unser Universum wird geboren. Sterne, Planeten, Galaxien und Leben entgegen aller Gesetze... Ich glaube, ihr versteht es so langsam. Das ist der Big Bounce. Bei dem Versuch, die Natur des Universums zu verstehen, schlägt diese Theorie vor, dass sich das Universum in endlosen Zyklen ausdehnt und sich wieder zusammenzieht. Ein Konzept, das durchaus viele Probleme löst, auch weil es die Notwendigkeit eines Zustandes, der als Singularität bezeichnet wird und in anderen Modellen dem Beginn der Zeit entspricht, beseitigt. Da dieses Verhalten immer als immerwährend angenommen wird, sollte das Universum kein Anfang und kein Ende haben, nur ewige Zyklen des Wachsens und Schrumpfens, die sich für immer in die Zukunft und immer in die Vergangenheit erstrecken. Unser Universum könnte nur eines in einer langen Reihe von Geburten, Toden und Wiedergeburten sein, die weder einen Anfang noch ein Ende haben. Kein Big Bang, sondern ein Big Bounce. Doch genau diese Theorie hat ein Riesenproblem. In diesem neuen Modell, das sich mit dem Problem der Entropie befasst und uns eine unglaubliche Theorie der unendlichen Bounces vorstellt, muss das Universum, auch wenn es unendliche Zyklen hat, einen Anfang haben. Studie der Physiker Will Kenny und Dina Stein von der Universität at Buffalo zeigt genau dieses Problem auf. Die Forschung zeigt, dass die neuesten Versionen dieser Theorie ein zyklisches Modell, das seit langem bestehende Bedenken hinsichtlich der Entropie ausräumt, ein neues Problem aufwirft. Zyklische Universen müssen einen Anfang haben. Klingt zunächst ein wenig verwirrend, aber dazu komme ich später und werde das ausführlich erklären. Aber kommen wir erstmal zu einem anderen Problem. Seit 100 Jahren gehen die Wissenschaftler davon aus, dass das Universum mit einem Urknall begann. Die gesamte Materie, ja sogar der Raum selbst, wurde auf einen unendlich kleinen Punkt komprimiert. Im Bruchteil eines Sekundenbruchteils begann es sich auszudehnen. Bis zu dem heutigen Tag entfernen sich Galaxien in dieser kontinuierlichen Ausdehnung immer weiter voneinander weg. Und wenn wir uns den Nachthimmel anschauen, schauen wir auch tief in das Universum und gleichzeitig blicken wir in der Zeit zurück. Das liegt an der endlichen Geschwindigkeit des Lichts. Man sieht Dinge, die weiter entfernt sind, weiter entfernt, als sie vor Hunderten, Millionen oder sogar Milliarden Jahren waren. Aber man kann nicht weit genug zurückblicken, um den Moment der Schöpfung zu sehen, den Urknall selbst. Der Grund dafür ist, dass das Universum irgendwann so dicht war, dass nicht einmal Photonen des Lichts sehr weit reisen konnten, ohne aufeinander zu prallen. Mit anderen Worten, das Universum war undurchsichtig und keine Photonen konnten aus dieser sehr frühen Ära des Universums entkommen. Zu diesem Zeitpunkt waren wir praktisch blind. Was wir jedoch sehen können, ist der kosmische Mikrowellenhintergrund, der CMB. Dies ist eine Momentaufnahme des jungen Universums, als es gerade mal 380.000 Jahre alt war. Und auch damit haben wir große Probleme. Es gibt Ungereimheiten zwischen dem CMB und unserem derzeitigen kosmologischen Modell. Wir übersehen etwas. Wir finden nämlich drei große Anomalien, auf die wir uns keinen Reim machen können. Das Licht des CMB wird von der Materie zwischen uns und dem CMB gelinst. Das bedeutet, dass die Materie wie eine riesige Linse wirkt, die die Amplitude des Lichts hinter sich krümmt und verändert. Das Ausmaß, in dem dies geschieht, ist mit unserem derzeitigen Modell des Universums nicht zu vereinbaren. Dies ist ein so bedeutendes Problem, dass es manchmal als Krise der Kosmologie bezeichnet wird. Die beiden Hemisphären des CMB-Himmels haben unterschiedliche Durchschnittstemperaturen. Das macht nicht viel Sinn, da wir davon ausgehen, dass das Universum im Durchschnitt gleichmäßig begonnen hat. Und die letzte Anomalie, der Wert der Hubble-Konstante, die beschreibt, wie schnell sich das Universum ausdehnt, ist unterschiedlich. Und dabei sollte es eine Konstante sein. Aber ja, zusammengenommen bedeuten diese Anomalien, dass wir etwas Grundlegendes in unserem Verständnis des Universums übersehen. Doch hier könnte ein hüpfendes Universum helfen. Wenn unser Universum durch einen Bounce entstanden ist, bedeutet das, dass es vor uns ein anderes Universum gab. Dieses Universum ging durch sein Leben, dehnte sich vielleicht aus und zog sich schließlich wieder zusammen. Als die gesamte Materie und Raumzeit dieses Universums zusammenkamen, endete es in einem spektakulären Feuerball. Dann wurde unser Universum in einem gigantischen Sprung oder Bounce geboren, wie ein Phönix, der aus der Asche des alten Universums aufsteigt. Und das wiederholte sich und wird sich wiederholen, über einen unendlichen Zeitrahmen. Und diese Idee ist nicht ganz neu. Physiker spielen seit mehreren Jahrzehnten mit der Idee des Big Bounces herum. Doch eine neue Studie der Physiker zeigt, dass hier ein großes Problem existiert. Die Studie zeigt, dass die neueste Version dieser Theorie, zyklische Universen, die in diesem Modell beschrieben werden, sie müssen einen Anfang haben. Wir sind immer neugierig, wenn es um das Universum und seinen Anfang geht. Und irgendwie liegt das auch in der menschlichen Natur, wissen zu wollen, was vorher war. In allen Kulturen und Geschichten haben die Menschen über die Schöpfung erzählt, über den Anfang. Wir wollen immer wissen, wo wir herkommen. Aber warum funktioniert der Big Bounce nicht so wirklich? Fangen wir erstmal mit einer Geschichte der kosmologischen Inflation an, einer konkurrierenden Theorie über die Entstehung des Universums. Nach diesem Modell war das frühe Universum durch eine Periode schneller Ausdehnung von einer Singularität aus gekennzeichnet, gefolgt von einem superheißen Urknall, der die Urelemente schmiedete, aus denen später Galaxien, Sterne und Planeten sowie die Atome in unserem Körper und alle anderen Lebewesen entstanden. Die kosmische Inflation ist eine der führenden Theorien. Sie konzentriert sich jedoch auf das, was während und nach dem Zeitalter der schnellen Expansion passiert. Sie erklärt nicht, was davor geschah, und sie beschreibt nicht die Bedingungen der Anfangssingularität. Ein wirklich zyklisches Universum würde dieses Problem umgehen. Wenn das Universum endlose Zyklen von Expansion und Kontraktion durchläuft, braucht es gar keinen Anfang. Doch hier werfen diese zyklischen Modelle eine Reihe von problematischen Dingen auf. Leider wären diese zyklischen Modelle nicht wirklich zyklisch, weil sich das Universum mit der Zeit in Unordnung oder Entropie aufbaut, sodass jeder Zyklus anders ist als der letzte. Es ist dann nicht wirklich zyklisch. Ein neueres zyklisches Modell umgeht das Problem des Entropieaufbaus, indem es vorschlägt, dass sich das Universum bei jedem Zyklus um ein ganzes Stück ausdehnt, wodurch die Entropie verdünnt wird. Man dehnt alles aus, um kosmische Strukturen wie schwarze Löcher loszuwerden, wodurch das Universum in seinen ursprünglichen homogenen Zustand zurückkehrt, bevor ein neuer Zyklus beginnen kann. Aber das heißt, es braucht bei jedem Bounce ein größeres Universum, damit das Entropieproblem umgangen wird. Und damit zeigen die Forscher, dass man bei der Lösung des Entropieproblems eine neue Situation schafft, in der das Universum einen Anfang haben muss. Also ihr Beweis zeigt im Allgemeinen, dass jedes zyklische Modell, das Entropie durch Expansion beseitigt, einen Anfang haben muss. Nun, damit wäre die Theorie zwar nicht hin, aber sie erfordert immer noch einen Anfang. Und die Vorstellung, dass es einen Zeitpunkt gab, vor dem es nichts gab, keine Zeit, beunruhigt uns. Und wir wollen wissen, was es davor gab. Und soweit wir das bisher beurteilen können, muss es immer einen Anfang gegeben haben. Doch was glaubt ihr? Was kam vor dem Universum? Wo warst du, bevor du gezeugt wurdest? Die Frage zu stellen, was war vor dem Urknall, ist ähnlich. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen. 1981 versammelten sich viele der weltweit führenden Kosmologen an der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften, einem Überbleibsel der gekoppelten Linien von Wissenschaften und Theologie, die sich in einer eleganten Villa in den Gärten des Vatikans befindet. Stephen Hawking präsentierte etwas, was er später als seine wichtigste Idee ansah. Ein Vorschlag, wie das Universum aus dem Nichts entstanden sein könnte. Was ist vorher passiert? Und woher kam die anfängliche Energie? Die Urknalltheorie hatte Probleme. Die Physiker verstanden, dass ein wachsendes Energiebündel eher zu einem zerknitterten Durcheinander als zu einem riesigen, glatten Kosmos werden würde, den modernen Astronomen beobachten. 1980, ein Jahr vor Hawkings Vortrag, erkannte der Kosmologe Alan Guth, dass die Probleme des Urknalls mit einem Äthon behoben werden konnten, einem anfänglichen exponentiellen Wachstumsschub, der als kosmische Inflation bekannt ist und das Universum riesig, glatt und flach gemacht hätte, bevor die Schwerkraft die Chance hätte, es zu zerstören. Die Inflation wurde schnell zur führenden Theorie unserer kosmischen Herkunft. Das Problem der Anfangsbedingungen blieb jedoch bestehen. Was war die Quelle des winzigen Punkts, der angeblich in unserem Kosmos aufstieg und der potenziellen Energie, die ihn aufblähte? Hawking sah in seiner Bilanz einen Weg, das endlose Herumtasten in der Zeit zu beenden. Er schlug vor, dass es überhaupt kein Ende oder Anfang gibt. Laut den Aufzeichnungen der Vatikankonferenz sagte Hawking, die Randbedingungen des Universums sollten etwas ganz Besonderes sein. Und was kann mehr besonders sein als die Bedingung, dass es keine Grenze gibt? Der No-Boundary-Vorschlag, den Hawking und James Hartle in einem Artikel von 1983 vollständig formuliert haben, sieht der Kosmos der Form eines Federballs ähnlich. So wie ein Federball an seinem untersten Punkt einen Durchmesser von 0 hat und sich auf dem Weg nach oben allmählich erweitert, dehnt sich das Universum gemäß dem Vorschlag ohne Grenzen von einem Punkt mit Größe von 0 reibungslos aus. Hartle und Hawking haben eine Formel abgeleitet, die den gesamten Federball beschreibt, die sogenannte Wellenfunktion des Universums, die die gesamte Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig umfasst und die jede Betrachtung von Samen der Schöpfung eines Schöpfers oder eines Übergangs einer Zeit davor. Nach dem grenzenlosen Vorschlag zu fragen, was vor dem Urknall geschah, ist bedeutungslos, da keine Zeit existiert, sagte Hawking im Jahr 2016. Es wäre, als würde man fragen, was südlich des Südpols liegt. Der Vorschlag von Hartle und Hawking hat die Zeit radikal neu definiert. Jeder Moment im Universum wird zum Querschnitt des Federballs, während wir das Universum als sich von einem Moment zum nächsten ausdehnt und entwickelnd wahrnehmen, besteht die Zeit tatsächlich aus Korrelationen zwischen der Größe des Universums in jedem Querschnitt und anderen Eigenschaften, insbesondere seiner Entropie. Die Entropie nimmt vom Korken bis zu den Federn zu, ein aufkommender Zeitpfeil. In der Nähe des abgerundeten Bodens des Federballs sind die Korrelationen jedoch weniger zuverlässig. Zeit hört auf zu existieren und wird durch reinen Raum ersetzt. Der grenzenlose Vorschlag fasziniert und inspiriert Physiker seit fast 4 Jahrzehnten. Es ist eine atemberaubende, schöne und provokante Idee, sagte Neil Turok, Kosmologe am Parameter Institute for Theoretical Physics in Waterloo, Kanada und ehemaliger Mitarbeiter von Hawking. Der Vorschlag war eine erste Vermutung zur Quantenbeschreibung des Kosmos, der Wellenfunktion des Universums. Bald entstand ein ganzes Gebiet, die Quantenkosmologie, als Forscher alternative Ideen entwickelten, wie das Universum aus dem Nichts hätte entstehen können, die verschiedenen Vorhersagen und Methoden der Theorien analysierten und ihre philosophische Bedeutung interpretierten. Die No-Boundary-Wellenfunktion war in gewisser Weise der einfachste mögliche Vorschlag dafür. Vor 3 Jahren stellte ein Artikel von Turok und Kollegen den Hartle-Hawking-Vorschlag in Frage. Der Vorschlag ist natürlich nur dann realisierbar, wenn ein Universum, das sich aus einem dimensionslosen Punkt herauskrümmt, wie Hartle und Hawking es sich vorgestellt haben, auf natürliche Weise zu einem Universum wie unseren heranwächst. Hawking und Hartle argumentierten, dass es tatsächlich so sein würde, dass Universen ohne Grenzen dazu neigen, riesig, atemberaubend glatt, beeindruckend flach und expandierend zu sein. Genau wie der eigentliche Kosmos. Das Problem mit Stevens und Jims Ansatz ist, dass er mehrdeutig war, sagte Turok. Zutiefst mehrdeutig. In ihrem 2017 in Physical Review Letters veröffentlichten Artikel näherten sich Turok und seine Co-Autoren zu dem grenzlosen Vorschlag von Hartle und Hawking mit 9 mathematischen Techniken, die ihrer Ansicht nach die Vorhersagen viel präziser deuten als zuvor. Es war einfach nicht möglich, quantenmechanisch ein Universum so zu beginnen, wie Hawking und Hartle es sich vorgestellt hatten, sagten sie. Die Veröffentlichung löste eine Kontroverse aus. Andere Experten auf dem Gebiet haben die No-Boundary-Idee energisch verteidigt und die Argumentationen von Turok und Kollegen widerlegt. Wir sind mit seinen technischen Argumenten nicht einverstanden, sagte Thomas Hertog, ein Physiker aus Belgien, der in den letzten 20 Jahren seines Lebens eng mit Hawking zusammengearbeitet hat. Grundsätzlich sind wir aber auch nicht mit seiner Definition, seinen Rahmen und seiner Wahl der Prinzipien einverstanden. Und das ist eher die interessantere Diskussion. Hartle und Hawking sahen sich ab den 70er Jahren sehr oft. Normalerweise, als sie sich in Cambridge für lange Zeiträume der Zusammenarbeit trafen. Die theoretischen Untersuchungen des Duos über schwarze Löcher und die mysteriösen Singularitäten in ihren Zentren hatten sie auf die Frage nach unserem kosmischen Ursprung gebracht. 1915 entdeckte Albert Einstein, dass Materie- oder Energiekonzentrationen das Raumzeitgewebe verzerren und die Schwerkraft verursachen. In den 60er Jahren haben Hawking und Roger Penrose bewiesen, dass Raumzeit, wenn sie sich steil genug biegt, beispielsweise in einem schwarzen Loch oder vielleicht während des Urknalls, unweigerlich zusammenbricht und sich unendlich steil in Richtung einer Singularität krümmt, in der Einsteins Gleichungen zusammenbrechen und eine neue Quantentheorie der Schwerkraft benötigt wird. Die Singularitätstheoreme von Penrose und Hawking bedeuteten, dass die Raumzeit an einem Punkt nicht reibungslos und undramatisch beginnen konnte. Hawking und Hartle wurden daher dazu gebracht, über die Möglichkeit nachzudenken, dass das Universum als reiner Raum und nicht als dynamische Raumzeit begann. Und genau das führte sie zu der Federballgeometrie. Sie definierten die No-Boundary-Wave-Funktion, die ein solches Universum beschreibt, mit Hilfe eines Ansatzes eines Helden von Hawking, dem Physiker Richard Feynman. In den 40er Jahren entwickelte Feynman ein Schema zur Berechnung der wahrscheinlichsten Ergebnisse quantenmechanischer Ereignisse, um beispielsweise die wahrscheinlichsten Ergebnisse einer Partikelkollision vorherzusagen, stellte Feynman fest, dass alle möglichen Pfade, die die kollidierenden Partikel einschlagen könnten, zusammenfassen und einfache Pfade mehr gewichten können als gewunden in der Summe. Wenn wir dieses Pfadintegral berechnen, erhalten wir die Wellenfunktion, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die die verschiedenen möglichen Zustände der Partikel nach der Kollision angibt. Und ebenso beschrieben Hartle und Hawking die Wellenfunktion des Universums, die seine wahrscheinlichsten Zustände beschreibt als die Summe aller möglichen Wege, auf denen es sich von einem Punkt aus reibungslos ausgedehnt haben könnte. Die Hoffnung war, dass die Summe aller möglichen Expansionsgeschichten, Universen mit glattem Boden, aller verschiedenen Formen und Größen eine Wellenfunktion ergeben würde, die einem riesigen, glatten, flachen Universum wie unseren eine hohe Wahrscheinlichkeit verleiht, wenn die Summe aller möglichen Expansionsverläufe eine andere Art von Universum als wahrscheinlichstes Ergebnis ergibt, schlägt der Vorschlag ohne Grenzen fehl. Das Problem ist, dass das Pfadintegral über alle möglichen Expansionsverläufe viel zu kompliziert ist, um genau berechnet zu werden. Es sind unzählige verschiedene Formen und Größen von Universen möglich. Um die Wellenfunktion tatsächlich mit der Feynman-Methode zu lösen, musste Hartle und Hawking die Situation drastisch vereinfachen und sogar die spezifischen Partikel ignorieren, die unsere Welt bevölkern, was bedeutete, dass die Vorhersagen fast unmöglich erschienen. Sie betrachteten den Pfad als integraler Bestandteil aller möglichen Mini-Universum in einem Mini-Superraum, definiert als die Menge aller Universen, durch die ein einziges Energiefeld fließt, die Energie, die die kosmische Inflation antreibt, die ursprüngliche Geometrie des Universums. Die konkurrierenden Lösungen der Gleichung sind die beiden klassischen Expansionsgeschichten, die ein Universum haben kann. Nach einem anfänglichen Anstieg der kosmischen Inflation ab Größe 0 dehnen sich die Universen gemäß Einsteins Theorie der Schwerkraft und der Raumzeit stetig aus. Eine der beiden klassischen Lösungen ähnelt unserem Universum. Im großen Maßstab ist es aufgrund von Quantenschwankungen während der Inflation glatt und zufällig mit Energie übersät. Wie im realen Universum bilden Dichteunterschiede zwischen Regionen eine Glockenkurve am Null. Wenn diese möglichen Lösungen tatsächlich die Wellenfunktion für den Mini-Superraum dominieren, kann man sich plausibel vorstellen, dass eine weitaus detaillierte und genauere Version der No-Boundary-Wellenfunktion als tragfähiges kosmologisches Modell des realen Universums dienen könnte. Die andere potenziell dominante Universumsform ist nichts anderes als die Realität. Wenn es sich erweitert, variiert die Energie, die es infundiert, immer extremer und erzeugt enorme Dichtunterschiede von einem Ort zum nächsten, wodurch sich die Schwerkraft verschlechtert oder abnimmt. Dichteschwankungen bilden eine umgekehrte Glockenkurve, bei denen sich die Unterschiede zwischen den Regionen nicht null, sondern unendlich nähern, was einer Singularität entsprechen würde. Wenn dies der Fall ist, dann scheint der Hartle-Hawking-Vorschlag falsch zu sein. Turok und seine Kollegen haben in ihrer Arbeit von 2017 einen Weg durch den Garten möglicher Expansionsgeschichten eingeschlagen, die zur zweiten dominanten Lösung führten. Ihrer Ansicht nach ist die einzige sinnvolle Kontur eine, die reale Werte nach einer Variablen durchsucht, die als Zeitraffer bezeichnet wird, oder Laps im Englischen. Es ist im Wesentlichen die Höhe jedes möglichen Federballuniversums, die Entfernung, die benötigt wird, um einen bestimmten Durchmesser zu erreichen. Jonathan Halliwell, ein Physiker, hat den Vorschlag ohne Grenzen studiert. Seit er in den 80er Jahren Stephen Hawkings Student war, er und Hartle analysierten 1990 das Problem mit der Kontur der Integration. Er und seine Kollegen argumentierten, dass im Fall des Mini-Superspace nur Konturen sinnvoll sind, die die Expansionsgeschichte aufgreifen. Die Quantenmechanik erfordert Wahrscheinlichkeiten, die sich zu 1 addieren lassen oder normalisierbar sind. Das stark schwankende Universum, auf dem Turoks Team gelandet ist, jedoch nicht. Halliwell sagte, dass diese Lösung total unsinnig sei, von der Unendlichkeit geplagt und von den Quantengesetzen verboten. Offensichtliche Zeichen, den anderen Weg zu gehen, so die No-Boundary-Verteidiger. Laut Hertog erwähnte Hawking in seinen späteren Jahren selten die Fahrtintegralformulierung der No-Boundary-Wave-Function, was teilweise auf die Unklarheit bei der Wahl der Kontur zurückzuführen ist. Er betrachtete die normalisierbare Expansionsgeschichte, die das Fahrtintegral lediglich aufgedeckt hatte, als die Lösung für eine der grundlegendsten Gleichungen über das Universum, die die Physiker John Wheeler und Bruce DeWitt in den 60er Jahren aufgestellt hatten. Wheeler und DeWitt argumentierten, dass die Wellenfunktion des Universums, was immer es ist, nicht von der Zeit abhängen kann, da es keine externe Uhr gibt, an der es gemessen werden kann. Und so die Energiemenge im Universum, wenn wir die positiven und negativen Beiträge von Materie und Schwerkraft addieren, für immer bei Null bleiben. Die No-Boundary-Wave-Function oder No-Boundary-Wellenfunktion erfüllt die Wheeler-DeWitt-Gleichung für den Mini-Superspace. Die Wheeler-DeWitt-Gleichung ist ein Teil einer Theorie, die versucht, die Ideen der Quantenmechanik und der allgemeinen Relativitätstheorie mathematisch zu kombinieren. Ein Schritt in Richtung einer Theorie der Quantengravitation. In den letzten Jahren seines Lebens begann Hawking und seine Mitarbeiter die Holographie anzuwenden, um die Wellenfunktion allgemein besser zu verstehen. Ein neuer Ansatz, der die Raumzeit als Hologramm behandelt. Hawking suchte nach einer holographischen Beschreibung eines federballförmigen Universums, in dem die Geometrie der gesamten Vergangenheit aus der Gegenwart herausragen würde. Im vergangenen Jahr haben Turok und seine Kollegen ein neues kosmologisches Modell entwickelt, das viel mit dem Vorschlag ohne Grenzen gemeinsam hat. Anstelle eines Feuerballs werden jedoch zwei Kork-zu-Kork-Korken in einer Art Sanduhrfigur vorgestellt, wobei die Zeit in beide Richtungen fließt. Obwohl das Modell noch nicht genau entwickelt ist, um Vorhersagen zu treffen, liegt sein Reiz in der Art und Weise, wie seine Formen die CPT-Symmetrie realisieren. Ein scheinbar grundlegender Spiegel in der Natur, der gleichzeitig Materie und Antimaterie reflektiert. Links und rechts sowie zeitlich vorwärts und rückwärts. Ein Nachteil davon ist, dass sich die spiegelbildlichen Formen des Universums in einer Singularität treffen. Etwas, wofür die Quantentheorie der Schwerkraft erforderlich ist. Boyle, Finn und Turok versuchen es mit der Singularität. Das Interessante an diesem Tunnelvorschlag, einer alternativen Art und Weise, wie das Universum aus dem Nichts entstanden sein könnte. Der Vorschlag, der sich von der No-Boundary-Wave-Function hauptsächlich durch ein Minuszeichen unterscheidet, wirft die Geburt des Universums als quantenmechanisches Tunneling-Ereignis auf. Ähnlich wie wenn ein Teilchen in einem quantenmechanischen Experiment über eine Barriere hinaus auftaucht. Und es gibt viele Fragen darüber, wie sich die verschiedenen Vorschläge mit anthropischem Denken und der berüchtigten Multiversumsidee überschneiden. Die No-Boundary-Wave-Function bevorzugt zum Beispiel leere Universen, während signifikante Materie und Energie benötigt werden, um Größe und Komplexität zu fördern, die ein Universum in sich trägt. Hawking argumentierte, dass die große Verbreitung möglicher Universen, die durch die Wellenfunktion zugelassen werden, alle in einem größeren Multiversum realisiert werden muss, in dem nur komplexe Universen existieren können, mit Bewohnern, die Beobachtung machen können. Ein Vorteil des Tunnelsvorschlags besteht darin, dass er mit Materie und Energie gefüllte Universen wie unsere bevorzugt. Wenn wir über eine quantenmechanische Theorie sprechen, was gibt es außer der Wellenfunktion noch zu finden? Die Frage nach der Wellenfunktion des Universums ist die richtige Art der Frage. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich habe mal wieder versucht, ein wenig Frische und Spannung ins Video reinzubringen. Wie immer findet ihr mich persönlich auf Instagram. Klickt in die Videobeschreibung und erkundet ein wenig die Links, die ihr dort findet. Falls euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir bitte einen Daumen nach oben und falls ihr neu hier seid, abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Wie immer hoffe ich, euch in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.